So, es kommt zur Predigt. Und zwar das Thema ist, Gideon, komm wie du bist, bring was du hast und Gott wird mit dir Israel verändern. Wer das nachlesen möchte, wo das steht, die Gideon-Geschichte ist äußerst bekannt, ist eine der Geschichten, die ich ganz besonders mag. Ich mag unterschiedliche Personen aus der Bibel und der Gideon ist einer davon. Er ist für mich eine faszinierende Persönlichkeit. Also wer das nachlesen möchte, das steht im Buch der Richter in den Kapiteln 6 bis 8. Ich möchte zuerst einen kleinen Situationsbericht abgeben, in welcher Zeit und in welcher Situation und in welchen Verhältnissen der Gideon gelebt hat. Wir befinden uns circa im Jahr 1200 vor Christus. Es ist eine Zeit, in der es dem Volk Israel sehr, sehr schlecht geht. Sie sind wieder einmal von Gott abgefallen und beten die Fruchtbarkeitsgötter des Landes an. Das sind Baal und Aschera. Gott zieht wieder mal seinen Schutz zurück und sie werden daraufhin von mehreren Nachbarvölkern bedrängt und sind ihnen schutzlos ausgeliefert. Und zwar die Bibel nennt 3 Völker. Das eine sind die Midianiter, das zweite sind die Amalekiter und das dritte sind nicht genauer benannte Stämme aus dem Osten. Also diese 3 Völker überfallen ständig Israel, berauben sie, rauben aus und so weiter. Also es geht ihnen wirklich sehr, sehr schlecht. Wir schauen uns einmal die Völker genauer an. Als allererstes die Amalekiter. Die Amalekiter sind uralte Todfeinde Israels, kann man sagen. Die sind von Anbeginn sozusagen Feinde. Und zwar kurz nachdem die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, über das Rote Meer drüber, den nächsten, die sie begegnen, sind die Amalekiter. Und die überfallen auch noch die Nachhut Israels. Das sind die, die ganz hinten sind. Und dort waren die Schwachen, die Kranken, die nicht mehr konnten, die besonders schutzbedürftig sind. Und die haben die Amalekiter überfallen und getötet. Und das ist etwas, das Gott gar nicht mag, denn auf das hinauf hat Gott die Amalekiter verflucht. Ja? Volk Nummer 1 ist relativ großes Volk, ein mächtiges Volk. Mit denen haben die Israeliten relativ lange zu kämpfen. Das Wohngebiet dieser Amalekiter ist im Süden Israels. Es ist unten an der Südgrenze bis hinunter an die Grenze Ägypten, Sinai in der Gegend. Ja? Das zweite sind die Midianiter. Die Midianiter sind am Anfang Freunde Israels. Ein gewisser Mose war mit einer Midianiterin verheiratet. Gewisse Zippora und es gibt einen Herrn Jethro, das ist sein Schwiegervater, der ihm ein sehr guter Ratgeber war. Ja? Waren befreundet, waren verheiratet miteinander, bis sie sozusagen beginnen, die Israeliten zum Glauben an andere Götter zu verführen. Und dann ist Schluss mit lustig im Prinzip. Ja? Dann werden sie zu Feinden Israels. Dann sagt auch Gott, entfernt die aus eurer Mitte, die bringen euch weg, die schaden euch. Und die haben ihr Wohngebiet im Süden bis Südosten von Israel. So, das nächste sind die Stämme aus dem Osten. Damit sind Beduinenstämme gemeint, die aus der Wüste kommen, die aus dem Osten sozusagen kommen. Das sind Kamelreiter, die mit Speeren und Pfeilen bewaffnet sind, und Pfeil und Bogen, die schnell nach Israel hineinkommen, wenn sie irgendwen erwischen, töten, berauben und sofort wieder weg sind. Also die sind eine Plage, die sind nicht zu greifen, die sind schnell wieder weg. Ja, und Israel ist diesen Völkern ausgeliefert. Die haben keinen Plan, können nichts dagegen tun. Und zwar ist es so schlimm, dass die Israeliten sich in Bergen, in den Höhlen oder in Gruben verstecken. Um ja nicht gesehen zu werden, um ja nicht Opfer zu werden. Und in der Situation flehen die Gott um Hilfe. Sie beten an, Aschera und Baal, sie haben Gott nicht vergessen. Aber er ist halt nicht der Einzige. Ja, und in der Situation rufen sie Gott an. Und das Interessante ist, Gott hört. Das Erste, was er tut, er schickt einen Propheten und sagt seiner Freunde, ihr habt mich verlassen, seid zu Baal und Aschera gegangen, deswegen geht's euch so. Das ist nicht, weil ich böse bin, sondern das ist, weil ihr mich verlassen habt. Reaktion Nummer 1. Reaktion Nummer 2 ist, Gott schickt den Engel des Herrn zu einem Mann namens Gideon. Dieser Gideon ist gerade beschäftigt, Weizen zu dreschen, und zwar in einer Kelter. In einer Kelter tritt man normalerweise Trauben. Das ist so eine in den Felsen, in einen Felsen hineingeschlagene Grube, wo man einen Balken drüber legt, Stricke draufhängt, und dann sind da 2 bis 3 Leute, die in einer Schüssel, auch aus dem Felsen herausgeschlagen, dort die Weintrauben zertreten. Die werden dann aufgefangen und das kommt dann in Schläuche hinein und dort lässt man den Wein gären. Und in so einer Kelter drischt der Gideon Weizen. Und zwar deswegen, das ist eine Grube. Da ist er unter der Erde, da sieht man ihn nicht. Ja, der ist da beschäftigt, der wird das relativ leise getan haben, damit er auch keinen Lärm macht. Also ganz vorsichtig. Und auf einmal, wie er so drischt, fällt ein Schatten auf ihn. Und er wird sich gedacht haben, Mist, jetzt bin ich entdeckt. Jetzt wäre ich beraubt oder es passiert noch Schlimmeres. Und dann sieht er, da steht ein Mann und der sagt, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. So richtig interessant, diese Ansprache oder wie er angeredet wird, du streitbarer Held. Es gibt auch eine Übersetzung, da heißt du tapferer Held. Und schaut nicht so aus, wie wenn das so wäre. Der versteckt sich. Sonderlich tapfer schaut das nicht aus. Gideon geht auf das nämlich auch gar nicht ein. Ja, also er antwortet dem, er sagt jetzt was, aber diesen ersten Satz, du streitbarer Held, diesen zweiten Satz, auf das antwortet er nicht, sondern er sagt einfach nur, Gott ist mit uns, er denkt nicht an mir. Der Engel sagt ihm, Gott ist mit dir. Und Gideon bezieht diese Ansprache aber auf das ganze Volk. Auch das ist etwas, er hat nicht nur sich im Blick. Das ist etwas Schönes eigentlich an dem, was Gideon, was für eine Einstellung er hat. Sondern er sagt, was du sagst, Gott ist mit uns? Warum geht es uns dann so schlecht? Wir werden von 3 Völkern bedrängt. Die überfallen uns, die berauben uns, die töten uns. Und du sagst, Gott ist mit uns? Wir hören zwar immer wieder, der hat uns aus Ägypten befreit. Er hat Wunder getan. Er beschützt sein Volk. Ich sehe nichts. Darauf sagt dieser Engel des Herrn, ja, wenn das so ist, dann geh hin in deiner Kraft und rette Israel. Ich schick dich. Interessant ist die Formulierung, geh hin in deiner Kraft. Und das Schöne an Gideon ist, er weiß oder er kennt seine Kraft. Denn er antwortet, erstens einmal, ich bin der Kleinste in meiner Familie. Dann ist diese Familie die unbedeutendste in meinem Stamm. Ja, dieser Stamm Israels ist der Stamm Manasse. Und der ist auch noch der unwichtigste von den ganzen Stämmen Israels. Und dass in seiner Kraft nichts geht, das weiß Gideon. Und dann spricht Gott, ich werde mit dir sein und du wirst die Midianiter schlagen, als wären sie ein einziger Mann. Und jetzt wird es interessant für Gideon. Gideon ist sich nicht sicher, wer ist da vor ihm. Ja, Gott, also Gideon redet den an mit Herr. Aber die Übersetzung, das stimmt nicht ganz. Wir haben leider nur ein Wort für Herr. Wenn ich sage Herr Meier, Ist es dasselbe Wort, wenn ich sage zu Gott Herr? Richtig. Dort, wo steht Herr in groß, dort steht Adonai. Das ist der Name für Gott, Herr. Und dort, wo steht Herr, kleingeschrieben, dort steht Herr Meier. Wenn es genau nachliest. Ja? Und Gideon redet ihn als Herr Meier an, nicht als Adonai. Ja? Er will jetzt wirklich wissen, wer ist das, der da mit mir spricht. Er sagt, ich sende dich. Du wirst die Midianiter schlagen, wie wenn sie ein Mann wären. Ja, wer ist das? Ist das irgendein Fremder, der große Reden schwingt? Oder ist das wirklich der Herr? Er will es wissen. Und was er braucht, ist ein Zeichen. Ich will wissen, ob du wirklich Gott bist oder ob du nur irgendwas daherredest. Und Gott gewährt ihm das Zeichen. Er sagt, bring mir was zum Essen. Und auch da ist wieder Gideon ein bisschen, er bereitet ein Essen vor. Aber er bereitet etwas vor, das passt als Mittagessen für einen Reisenden, das aber genauso passt als Opfer für Gott. Er macht nämlich etwas, das Abraham schon gemacht hat, für den Engel des Herrn viel, viel früher. Gebratenes Ziegenfleisch mit Brot und Fleischsaft. Ja, das bringt er ihm hin und will ihm das in die Hand drücken. Und der sagt, nein, du stellst es bitte da auf den Felsen. Brotkorb mit Brot, Schüssel mit gebratenem Ziegenfleisch und du schüttest bitte den Saft drüber. Und dann gehst einen Schritt zurück. Steht so nicht in der Bibel, ist meine Interpretation. Ja? Denn dann streckt dieser Engel des Herrn oder wer auch immer das ist, seinen Stab aus, berührt das, es kommt Feuer aus dem Felsen und verzehrt das Essen. Das Essen ist verschwunden und im gleichen Augenblick ist auch der verschwunden. Und dann weiß Gideon, wer da jetzt mit ihm zusammen war. Wer mit ihm gesprochen hat. Wer ihn beauftragt hat. Und das ist für Gideon etwas, das ihn zu Tode ängstigt. Ja, er ist dem Lebendigen, dem heiligen Gott gegenübergestanden und hat ihm nicht vertraut. Ja, er ist dem Heiligen persönlich gegenübergestanden, er als Unheiliger. Er ist dem Guten gegenübergestanden, er, der Böses tut. Und das macht ihm Todesangst, weil eigentlich müsste er jetzt sterben. Und Gott spricht, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Gott macht Frieden mit Gideon, ist nicht sein Feind und nimmt ihm seine Angst. Für uns Christen ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir wissen, dass Gott nicht unser Feind ist. Wir haben Frieden mit Gott. Uns ist oft nicht klar, dass Jesus durch die Hölle gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, damit wir Frieden mit Gott haben. Wir haben keine Angst mehr vor Gott. Wir müssen uns nicht mehr vor Gott fürchten. Jesus hat die Strafe, die wir verdient hätten, bezahlt. Er hat unsere Unheiligkeit auf sich genommen und ist einen grausamen Stellvertretertod gestorben. Damit das so sein kann, dass wir keine Angst mehr vor Gott haben müssen. Und ich hoffe aber, dass wir damit nicht auch unsere Ehrfurcht vor Gott verloren haben. Ja, wenn man die Furcht verliert, das ist gut. Aber in Ehrfurcht steckt auch ein bisschen Furcht drinnen. Gott ist eigentlich etwas, vor dem man sich fürchten müsste. Aber weil Jesus für uns gestorben ist, muss ich das nicht. So, Gideon ist jetzt berufen. Gott hat Frieden gemacht mit ihm. Er muss sich nicht fürchten, er muss nicht sterben. Er hat jetzt einen Auftrag. Rette Israel vor den Midianitern. Was wäre das Logische, was jetzt sofort kommt? Nein. Nein, also wenn ich einen Auftrag kriege, okay, dann überlege ich mir, das ist mein Auftrag, was ist zu tun? Ich soll die Midianiter befreien. ein Heer aufstellen. Armee. Ja? Viele Leute. Brauche ich. Ja? Also es geht, wie geht's weiter? Die soll sich schlagen wie ein Mann. Jetzt sollte man eine Armee aufstellen, üben, trainieren, exerzieren. Ja? Aber was muss Gideon tun oder soll Gideon tun? Den nächsten Auftrag, den er kriegt, ist, du wirst jetzt deine falschen Götter los. Ja? Er kriegt den Auftrag, er soll mit zwei Stieren den Baalsaltar niederreißen, den wahrscheinlich sein Vater gebaut hat, vor dem er selber gebetet hat. Daneben das Aschera-Bildnis, das aus Holz ist, zu Kleinholz machen und einen der Stiere sozusagen dort als Opfer für Gott darbringen. Ja? Das Interessante ist, Gideon tut das. Aber er macht es auf seine Art. Gideon ist ein sehr ängstlicher Mensch. Werden wir noch weiter drauf kommen. Wenn er Angst hat, nimmt er 10 Mann an Verstärkung mit. 10 seiner Knechte. Falls irgendwo was merkt, dann hat er Rückendeckung sozusagen. Und er macht es mitten in der Nacht. Das heißt, keiner sieht's. Und wenn alles gut geht, hört's auch keiner. Ist äußerst unwahrscheinlich, wenn ich einen Stier schlachte, der macht das auch nicht leise, der Stier und so. Also, schauen wir mal. Ja? Also, die machen das in der Nacht. Am nächsten Morgen kommen die Leute zur, ich würde sagen, Morgenandacht und merken, da ist ein Steinehaufen, da raucht's und stinkt, das sind Knochen, Holzkohle, irgendwas stimmt da nicht. Und die Aktion dürfte nicht so leise stattgefunden haben, dass man nicht gewusst hätte, wer es war. Die kommen nämlich relativ schnell drauf. Es war der Gideon. So, die ziehen jetzt, meine Interpretation, mit Heugabeln und Fackeln vor das Haus des Gideons und klopfen dort einmal lautstark an die Tür. Was passiert? Nicht Gideon kommt heraus, sondern Papa. Ich würde behaupten, der Gideon hat sich in seinem Zimmer versteckt und eingesperrt. Also der ist wirklich sehr ängstlich. Ja? Gideon, unser tapferer Held, ist ein Angsthase. Ja? Vater stellt sich hin, fragt, was los ist. Die erzählen ihm, dein Sohn hat den Altar niedergerissen, das Aschera-Bildnis klein gehackt, hat mit dem dann einen Stier angezündet und so weiter und so weiter und so weiter. Und er sagt, und das geht nicht und wir müssen deinen Sohn töten. Weil der hat den Baal beleidigt. Und Papa ist klug und sagt, naja, wenn das so ist, wenn Baal Gott ist, dann wird er doch genügend Macht haben, dass er meinen Sohn bestraft, oder? Warum müsst ihr das machen? Ist euer Gott so schwach, dass er das nicht kann, dass er euch braucht? Und die sagen, ja, also eigentlich, ja, hast recht. Und so überlebt Gideon. Was sagt uns die Geschichte? Ich glaube, dass jeder von uns auch seine falschen Götter hat. Dinge, die einem sehr, sehr wichtig sind. Möglicherweise wichtiger als Gott. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß jeder selber von euch. Aber wenn wir diese Götter loswerden wollen, dann ist es das Schöne, wir müssen das nicht alleine. Wir dürfen uns Verstärkung holen. Und da gibt es Mitknechte und Mitmägde sozusagen in der Familie Gottes, die wir uns als Verstärkung holen dürfen. Da gibt es auch diese 5x15 Geschichte. Das wäre so eine Möglichkeit, wo man sich jemanden ja als Vertrauten holen kann, wo man an solchen Dingen arbeiten kann, wo man für sich beten lassen kann, wo man Verstärkung holen kann, wenn es Dinge gibt, die man allein nicht schafft. Was gibt's noch? Das Schöne ist, wir können uns wieder Gideon auf unseren Papa verlassen. Wir haben einen Vater im Himmel. Der stellt sich vor uns. Der beschützt uns. Und er ist stärker als all das, was uns bedroht und uns Angst macht. Wenn wir uns in die Hand unseres Vaters im Himmel begeben, dann kann keine Macht des Universums uns von ihm und seiner Liebe trennen. Gibt es einen Bibelvers. So, die falschen Götter sind weg und jetzt wird's ernst. Aber nicht, weil Gideon was tut, sondern weil die Feinde was tun. Die sammeln sich nämlich, und zwar wirklich alle drei Völker, und die dürften was Größeres vorhaben. Die sammeln sich in der Ebene Jezreel, nennt sich das. Das ist von, wir würden sagen, Hügeln umgeben und ist eine relativ flache Geschichte, eine Ebene. Ganz klar. Und diese Ebene dürfte sehr gut geeignet sein, um Krieg zu führen. Denn es wird später einige Könige Israels geben, die auch dort Schlachten schlagen. Und es wird eine zukünftige Schlacht dort stattfinden, laut Bibel. Und zwar Armageddon wird dort stattfinden. Also ist sehr gut geeignet für Krieg. Gideon wird vom Geist Gottes gepackt, lässt die Kriegstrompeten blasen und schickt Boten zu den Stämmen Israels. Und zwar ruft er zuerst seine Familie, dann ruft er den Stamm Manasse, Aser, Sebulun und Naphtali. Wie viele Stämme hat Israel? Das waren 4. Entweder hat er alle anderen vergessen, oder, wie gesagt, es gibt nämlich einen Stamm, der wird sich nach der Schlacht bei ihm beschweren und sagen, warum hast du uns nicht gerufen? Wir wollten auch mitkämpfen. Das ist der Stamm Ephraim, wird das sein. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, warum er das nicht gemacht hat. Entweder ist der Gideon ein sehr schlechtes Organisationstalent und wir rufen nur 4, die anderen 8 brauchen wir nicht. Oder, was auch sehr wahrscheinlich ist, er ist wirklich der Kleinste in seiner Familie und so weiter und so weiter, dass er keinen Einfluss hat. Dass er gerade einmal dort Hilfe bekommen hat und alle anderen haben ihn mindestens ignoriert. Ja, es wird beides stimmen wahrscheinlich. Organisationstalent war er kein großartiges und Einfluss hat er auch keinen. Ja, das Interessante ist, trotzdem beruft Gott Gideon, einen Angsthasen, der kein Organisationstalent und keinen Einfluss hat. Also wenn ich mir jemanden aussuchen würde, der ein Volk leitet oder Krieg führt, würde ich mir jemand anderen aussuchen. Gott macht das nicht. So, Gideon ruft alles zusammen, was er zusammenrufen kann, und er bringt 32.000 Soldaten zusammen. Das ist gar nicht einmal so wenig. Die Feinde werden später dann beschrieben wie Sand am Meer. Also ein bisschen mehr. Okay. Gideon trommelt jetzt diese 32.000 Soldaten zusammen und Gideon bekommt wieder Angst. Das ist das zentrale Thema Gideons, Angst. Und ich möchte euch jetzt die Verse 36 bis 40 aus dem Richter 6 vorlesen und lasst euch das einmal aus der Zunge zergehen. Und Gideon sprach zu Gott: Willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? So will ich abgeschorene Wolle auf der Tenne legen, wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden trocken umher, so will ich daran erkennen, dass du Israel retten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Also er ist dann aufgestanden, hat sich die Wolle angeschaut, alles rundherum trocken, Wolle nass, ausgepresst, zack. Gott hat also bestätigt. Gideon sagt, naja, dein Zornen brenne nicht gegen mich, wenn ich es noch einmal wage. Ich will es nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Aber jetzt soll die Wolle trocken sein und alles andere herum nass. Und auch das macht Gott. Gideon weiß, dass Gott ihm den Sieg zugesagt hat. Gott hat es ihm versprochen. Und Gott glaubt es ihm nicht. Also gut, Gideon glaubt es ihm nicht. Es gibt eine Bibelstelle, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Sagt Jesus selber. Und das ist Versuchen. Das macht Gideon da. Und eigentlich müsste jetzt ein Blitz vom Himmel runterfallen und zwei rauchende Schuhe übrig bleiben. Ja? Was auch immer. Genau. Aber das Interessante ist, dass Gott das nicht tut. Warum nicht? Er hat doch Gott versucht, er hat Gott nicht vertraut. Gott hat ihm das definitiv zugesagt. Das hat er gewusst. Bitte? Ja? Weil Gott weiß, dass Gideon das braucht. Gideon hat Angst. Das ist sein zentrales, seine Schwäche. Er ist wirklich ein Angsthase. Er kennt Gideons Angst, er kennt seine Zweifel. Er sieht auch die wahren Beweggründe von Gideon. Das heißt nicht, er macht das nicht, weil er das nicht tun will, was Gott sagt, sondern er hat wirklich, wirklich Angst. Ja? Gideon ist ein ängstlicher Mensch, aber er will Gottes Willen tun. Er will Gottes Auftrag erfüllen. Und Gott unterstützt ihn, wo er kann und wie er kann. Ja? Er geht ganz liebevoll mit seiner Angst um. Er geht auf das ein. Wenn du das brauchst, Gideon, dann tue ich das. Auch wenn steht, du sollst mich nicht versuchen. Aber ich habe dich lieb und ich weiß, was mit dir los ist. Ja? Gott weiß auch, wie es uns geht. Gott kennt unsere inneren Kämpfe, warum wir Dinge nicht tun können. Ja? Und wir dürfen uns von Gott helfen lassen. Wir dürfen seine Hilfe annehmen, damit wir sozusagen für das Reich Gottes tüchtig sein können. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das hat er bei Gideon gemacht. Er hat sein Herz gesehen. Und Gott kennt auch unser Herz. So. Jetzt wird's wirklich ernst. Jetzt geht's zur Sache. Gideon hat 32.000 Mann. Gott hat ihn gestärkt, hat gesagt, das, was ich sage, das gilt. Du wirst die besiegen. Passt schon. 32.000 Leute. Das sind ein bisschen viel da unten, aber wenn man die richtig positioniert, wenn man die Waffengattungen gescheit aufstellt, da die Bogenschützen, da dran, das kriegen wir schon hin. Ja? Was macht Gott? Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet, nicht Gott. Er sagt Gideon, so jetzt gehst du mal zu den Leuten und alle, die Angst haben, die sich fürchten, schick's bitte nach Hause. Es waren 22.000. Ja? 10.000 dürften keine Angst haben. Aber okay, das wird jetzt ein bisschen knapp. Aber wenn man das Gelände ideal ausnutzt, da und dort einen Hinterhalt legt, könnte sich noch ausgehen. Ja? Ist Gott immer noch zu viel. Jetzt sagt er, weißt du was, jetzt machen wir einen Wandertag. Wir gehen runter von dem Hügel, da unten ist eine Quelle. Marschieren dort runter. Und dann schaust du dir mal die Leute an. Diejenigen, die sich hinknien, Wasser schöpfen mit der Hand, die schickst nach Hause. Was ist, wenn ich hinknie, Wasser schöpfe mit der Hand? Also, wenn man sich den Berg anschaut, es war jetzt nicht so lange, dass das sozusagen so anstrengend war und die erschöpft waren oder sonst irgendwas, sondern die Leute, die runtergehen, sich hinknien, Wasser schöpfen mit der Hand, die trinken und haben die Umgebung im Blick. Das sind die, die kampftüchtig, die klug sind. Und die 300, die das Gesicht ins Wasser reingehalten haben und getrunken haben wie die Hunde, die Unfähigsten, unter Anführungszeichen, die nehmen wir jetzt. Also es ist eigentlich ein Wahnsinn, was Gott da tut. Ja? So, Gott sucht sich nach menschlichem Ermessen die unfähigsten Soldaten aus. Und davon auch noch nur 300. Die anderen sind Sand am Meer. Und da ist es jetzt ganz logisch, dass Gideon wieder Angst hat. Eh logisch. Also da hätte ich auch Angst, wenn Gott das macht. Ja? Also. Und Gott spricht in derselben Nacht zu Gideon: Steh auf, geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Sand am Meer, in deine Hände. Und jetzt kommt: Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so geh mit deinem Diener Pura hinab zum Lager. Jetzt ratet einmal, geht er alleine oder nimmt er seinen Diener mit? Er nimmt den Diener mit, genau. Also, die schleichen sich an. Um ein Militärlager sind so Wachposten aufgestellt, meistens ein Feuer, zwei Leute, damit die sich gegenseitig wach halten. Ja? Und die schleichen sich an und hören, was die sprechen. Und einer erzählt: Du, ich habe in der letzten Nacht einen ganz merkwürdigen Traum gehabt. Und zwar, stell dir vor, ich hab geträumt, wir sind da immer an dem Fleck, da sind Zelte, und auf einmal beginnt ein Gerstenbrot vom Hügel runter zu rollen, trifft ein Zelt, das stürzt ein, und der Inhalt fliegt nach alle Richtungen weg. Was könnte das heißen? Sagt der andere: Das ist nicht gut. Das bedeutet, dass Gott uns in die Hand der Israeliten gegeben hat. Das hört Gideon mit. Die schleichen zurück, und dann steht: Und Gideon warf sich auf die Erde nieder und betete Gott an. Und dann gehen sie zurück ins Lager, und dann wird Gideon aktiv. Das steht nicht, dass Gott ihm das gesagt hat, sondern das macht jetzt wirklich Gideon. Der sagt: So, ihr 300, ihr teilt euch jetzt auf in 100 Leute, jeweils 100, 100, 100, 100. Dann nimmt jeder ein Ziegenhorn, mit wo Löcher hineingebohrt sind, wo man hineinblasen kann, so eine Art Trompete. Shofar heißt das in Israel. Eine Kriegstrompete oder Kriegshorn. In die andere Hand nimmt jeder eine Fackel, zündet die an und stülpt einen Topf drüber. Die gehen kämpfen. Was haben sie vergessen? Keiner nimmt ein Schwert mit, scheinbar, oder ein Speer oder sonst irgendwas, sondern so, die haben wirklich beide Hände. Shofar, Tröt, Fackel, Krug. Ich habe keine dritte Hand für Schwert. Ja? Und so schickt er die jetzt in den Kampf. Und zwar sagt er, gibt er den Auftrag: Ihr kommt aus der Richtung, ihr kommt aus der, ihr kommt aus der. Ich gebe ein Signal und dann stürzt ihr runter. Und zwar, ihr macht Lärm, und kurz bevor er zum Lager kommt, macht's Klirr und ihr die Fackeln immer dumm wachen. Ja? Und genau das machen die. Ja? Stürzen runter, und im Lager der Amalekiter und Midianiter und dieser Ostvölker bricht eine Panik aus. Die Israeliten sind da, die überfallen uns und so weiter. Jeder zieht sein Schwert, irgendwo eine dunkle Gestalt, zack. Dabei stehen die ums Lager herum, brüllen, machen Lärm, dann, 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 dann. Und die bekämpfen sich gegenseitig, weil sie glauben, das sind die Israeliten, die jetzt da sind. Und die beginnen zu flüchten, zu rennen, die Israeliten denen nach, und es ist ein glorreicher Sieg. Ja? Und zwar ohne, dass ein einziger Israelit ein Schwert mit hat. Die hätten nicht einmal kämpfen können, wenn sie gemusst hätten. Ja, aber sie mussten nicht. Nach dieser Tat, nach diesem Kampf, nach dieser Schlacht, haben die Israeliten 40 Jahre Ruhe vor seinen Feinden. Ja, die haben sich so gründlich geschlagen, oder Gott hat sie so gründlich geschlagen, dass 40 Jahre Ruhe war. Gott hat den Sieg geschenkt. Es war nicht die Militärmacht Israels. Es war die Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes hat durch Gideon gewirkt. Aber wie ist das möglich? Gideon war ein Angsthase, wie es im Buch steht. Es gibt wenig, vor dem er nicht Angst gehabt hat, wahrscheinlich. Ja? Er war kein Organisationsgenie. Er hat zwei Drittel der Armee oder der Stämme nicht angesprochen. Der hat an Gottes Zusagen gezweifelt. Der hat Gott nicht vertraut. Und es war jemand, der keinen Einfluss hatte. Und genau so jemand gebraucht Gott. Nach menschlichem Ermessen hätte das sowas von schief gehen müssen. Ja? Warum funktioniert das? Und zwar ganz einfach, er war Gott gehorsam bis zum Ende. Er wollte das tun, was Gott ihm gesagt hat. Er hat darum gerungen, Gottes Auftrag zu erfüllen. Er hat seine Angst bekämpft, hat seine inneren Widerstände bekämpft. Und er hat das getan, was Gott gesagt hat. Er hat Gottes Hilfe in jeder Situation seines Lebens erwartet und auch angenommen. Er hat sich von Gott gebrauchen lassen. Er ist zu Gott gekommen, wie er ist, mit seinen Angst, mit seinen Zweifeln, mit seinen Unzulänglichkeiten. Er hat all das in Gottes Hand hineingelegt. Und Gott hat ihn unterstützt in seinem Bemühen, ihm gehorsam zu sein. Er hat seine Hartnäckigkeit gesehen. Gideon ist zu Recht ein streitbarer Held. Er hat alle Widerstände in seinem Inneren niedergekämpft, hat mit Gottes Hilfe seine Angst überwunden und hat Israel verändert. Er hat nicht aus eigener Kraft gehandelt, sondern aus Gottes Kraft. Und diese Kraft Gottes, dieser Heilige Geist, der ist auch in uns. Er handelt durch uns und seine Kraft wirkt durch uns an anderen Menschen. Er redet durch uns. Er tut Wunder durch uns. Er heilt durch uns. Es ist Gottes Kraft, die wichtig ist, auf die ich schauen darf. Auf Gottes Möglichkeiten, nicht auf meine Möglichkeiten. Wenn ich nur auf mich schaue, dann verzweifle ich wahrscheinlich manchmal. Aber ich darf auf Gott schauen. Gott will, dass ich zu ihm komme, wie ich bin, mit meinen Fehlern und Unzulänglichkeiten, aber auch mit meinen Stärken. Und am Rande, Stärken können manchmal gefährlich sein. Ja, wenn ich etwas besonders gut kann, dann besteht die Gefahr, dass ich der Meinung bin, ich brauche Gott nicht. In der Gefahr war Gideon scheinbar nicht. Deswegen steht aber ja auch in der Bibel. Ja? Ich darf auch meine Stärken einsetzen, aber ich darf nicht vergessen, dass es nicht meine Kraft ist. Sondern ich darf meine Stärke auch Gott in die Hand geben und sagen, Gott, bitte gebrauch das. Er will uns helfen, wie dem Gideon, ein tapferer Held, eine tapfere Heldin im Kampf für das Reich Gottes zu werden. An seiner Hand und im Vertrauen und im Gehorsam ihm gegenüber dürfen wir siegen. Wir dürfen aus seiner Kraft mit der Unterstützung seines Heiligen Geistes kämpfen. Und es gibt einen Vers, der mir immer wichtiger wird, und zwar Johannes 15, Vers 5. Dort steht das eigentlich zusammengefasst. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist etwas, das ich uns wünsche, dass wir das immer mehr erkennen, immer mehr erleben dürfen, dass Gott durch uns wirkt. Dass Gottes Kraft in uns nach außen ja durchdringt. Ich darf meine Kraft einsetzen. Ja, das soll ich, das darf ich, das muss ich. Aber es ist nicht allein meine Kraft, die den Sieg bringt.